Ich erinnere mich an Bands, in denen ich selber gespielt habe, wo uns einfach dann ein Instrument gefehlt hat und keiner konnte Bass spielen und dann hat einfach irgendjemand sich einen Bass genommen. Und dann war das nach einem Tag dann auch klar, dass die Person dann Bass spielt. Ne? DIY ist, glaube ich, ein großes Thema. Heute wird es ja übersetzt mit dem Creator-Dasein. Ist ja nichts anderes als die Punker letzten Endes, die angefangen haben, mit den Boardmitteln halt irgendwie Sachen zu tun, ne? Und sich nicht jetzt diesen Konzepte zu überlegen. So, und ich glaube, wir sind manchmal zu konzepthörig und sollten, glaube ich, einfach mehr machen. Das war wirklich, glaube ich, gegen jede Norm einfach irgendwie komplett in den Garten gepisst, muss man sagen. Gegen jede Regel, gegen jeden ästhetischen Geschmack, gegen jedes Konzept. Das Lustige daran ist ja, dass diese Radikalität durchgezogen wurde und jetzt heute Popkultur geworden ist. Was so das Visuelle angeht, bin ich jetzt schon nach wenigen Wochen schon extrem satt. Also ich habe schon jetzt das Gefühl, also wäre das jetzt die Visualität, die da herauskommt, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen. Bin per se schwer in Sorge, was Kreativität als solches angeht. Da habe ich natürlich schon sehr große Angst vor, dass das irgendwo ja zu immer mehr Belanglosigkeit führt. Ne? Und da würde ich mir echt wünschen, dass wir da ein bisschen mutiger werden. Ich glaube zum Beispiel, dass keine gute Idee jemals aus einem Brainstorming entstanden ist.
So, herzlich willkommen bei One on One. Mein Name ist Till Uhrig und hier unterhalte ich mich, ja, so grob alle zwei Wochen mit lauter spannenden Leuten aus der Agenturwelt. Mein heutiger Gast ist Felix Schmidt. Felix leitet bei uns die Kreation in Köln und ich habe mich mit ihm über seinen Werdegang unterhalten. Der ist nämlich ziemlich spannend. Felix wollte eigentlich Musiker werden und ist dann mit seiner, ja, DIY-Attitüde einfach unverhofft in eines der heißesten Designstudios in Deutschland reingerutscht, ohne dass ihm das damals so richtig bewusst war. Aber wie das so genau lief, das erzählt er euch am besten selber. Außerdem wollte ich von ihm wissen, was Punkrock und das Bauhaus mit Werbung zu tun hat. Und ich habe ihn gefragt, was eigentlich deutsches Design ist und wieso das oft so langweilig erscheint. Wir sprechen außerdem natürlich darüber, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf seinen Job hat. Und er erklärt mir, wieso er davor eigentlich gar keine Angst hat. Das alles und noch viel, viel mehr erfahrt ihr hier im Interview mit Felix Schmidt. Viel Spaß dabei. Was haben denn Punkrock und das Bauhaus mit Werbeagenturen zu tun?
Oh, eine ganze Menge tatsächlich. Wenn ich da mal direkt loslege, würde ich sagen, dass sowohl der Punkrock als auch das Bauhaus als auch die Werbung erstmal mit mir persönlich super viel zu tun haben, wenn ich mir so meine eigene Vita anschaue. Aber jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gemerkt, dass da auch eine Menge Gemeinsamkeit einfach da sind, wenn man über Disruption spricht, wenn man über Hands-on spricht, wenn man über DIY spricht und natürlich am Ende des Tages über Haltung redet. Gibt es da ganz, ganz, ganz viele Schnittpunkte, die ich denke, wir wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten irgendwie aufrollen werden. Also ich freue mich drauf.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das hat sehr viel mit dir persönlich zu tun. Wie bist du denn zu Design und letztendlich dann auch in die Werbung gekommen?
Das ist eigentlich eine Geschichte für einen Lagerfeuerabend irgendwo auch, aber ich versuche mich kurz zu halten. ich habe eigentlich Zeit meines Lebens irgendwie nie so richtig gewusst, was ich machen sollte, irgendwie so auch. Ich komme aus einer Kneipenfamilie, aus einem Restaurationsbetrieb und wusste eigentlich relativ schnell, dass ich wenig Lust habe, den elterlichen Betrieb da zu übernehmen. Das heißt also, mich an den Tresen stellen war irgendwie nicht so die Option, die ich mir, also vielleicht heute eher als damals, aber als Kind war das auf jeden Fall nicht so Thema. Ich bin immer ziemlich schnell mit Musik in Berührung gekommen. Und zwar ist mein Vater, wie man heute so sagt, so ein alter Rocker. Ne? Und hat dann auch die entsprechende Vinylsammlung zu Hause gehabt. Und ich spreche da immer so gerne von so Kernschmelzmomenten im Leben. Und das war tatsächlich eine Kernschmelz für mich im jungen Alter, so durch die Platten meines Vaters zu fühlen und zu merken, so, hey, da sind ein paar Sachen, die mir irgendwie sehr gut gefallen. Und was mir besonders gut gefallen hat tatsächlich, war das Cover von der Sticky Fingers von den Rolling Stones, kennst du vielleicht. Das ist das Originalcover mit dem Reißverschluss vorne drauf.
Ah ja.
Wo ich schon damals dachte, so, das ist aber irgendwie so ein bisschen kinky und was ist denn hier los? Ne? Alle anderen Platten sehen irgendwie ein bisschen komisch aus, aber die irgendwie durch die Haptik und durch das leicht Anrüchige mit dem Reißverschluss vorne, da habe ich schon gemerkt, so, hey, das ist ja jetzt nicht nur Musik, sondern da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter auch. Ne? Und habe das aber damals gar nicht so richtig verstanden. Ja? Das war halt so das Kindesalter, aber es war so irgendwie so mein Lieblingsalbum plötzlich, auch wegen der Verpackung. Ne? Und habe mich dann so im Laufe der Jahre dann irgendwie immer mehr mit Musik beschäftigt, habe dann in eigenen Bands auch gespielt, habe dann auch selber Platten aufgenommen und durfte dann auch im Rahmen des Zivildienstes dann das erste Mal in der Diakonie dann so Schaukästen gestalten, ne? Und habe dann gemerkt, so jetzt da nur den Choral hinzuhängen und die Öffnungszeiten des Altenheims, das war mir ein bisschen zu lame. Und habe dann da angefangen, da in diesen Schaukästen so ein bisschen mit zu hantieren, indem ich da irgendwelche Stöcke reingesteckt habe oder Blätter. Und du kannst ja denken, wie das ausgesehen hat. Ne? Und habe dann gemerkt, also dieses Visuelle, das Gestalten, das ist schon irgendwie was. habe aber fest daran geglaubt, dass ich in meinem Leben immer mal Rockstar werde. Und habe das bis zum Ende auch versucht und habe dann eine folgenschwere Entscheidung getroffen und mich entschieden, einen ganz neuen Studiengang zu belegen, der damals hieß Multimedia-Produzent. Mhm. Und habe dann angefangen, CD-ROMs zu produzieren und habe gemerkt, so, Musik, Videos, Gestaltung, Photoshop, ne, das ist, was mir irgendwie gefällt. Und bin dann eigentlich in meine zweite Kernschmelze reingefallen, weil ich nämlich nach diesem ein Jahres Ministudium direkt angefangen habe zu arbeiten. Mhm. So, und habe dann nicht noch einen Magister hinterhergelegt oder sowas, sondern war dann relativ naiv und hat dann gesagt, pass auf, ich möchte das jetzt eigentlich direkt weitermachen hier mit Photoshop und allem drum dran. Da wird es ja wohl irgendwas geben. Und ich habe dann eigentlich mehr durch Glück als Verstand direkt einen super Job gekriegt. So, und das war damals in Wuppertal bei Boros. Und das war tatsächlich so der entscheidende Punkt, glaube ich, in meinem Leben. Boros kennen heute viele, den Christian Boros vor allen Dingen als Kunstsammler, der sich in Berlin da seinen Traum erfüllt hat und da seinen Bunker ausgehöhlt hat, seine Kunstsammlung hingestellt hat. Das ist so Boros heute. Damals war Boros eigentlich eins der heißesten Designstudios in Deutschland. Mhm. Ne? Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe da eine Mail hingeschrieben und gesagt, so, hallo, ich bin Felix, ich kann so ein bisschen Photoshop, habt ihr nicht Lust? Und irgendwie bin ich da so reingerutscht. Und ja, warum das eine Kernschmelze war für mich, ist einfach, wir haben halt damals Viva gemacht, Viva 2, das On-Air-Design. Und da habe ich dann gemerkt, so, hey, also das, was ich hier so eigentlich ursprünglich damals gelernt habe, ne, also dass die Musik auch eine Verpackung bekommt, mhm, und dass da irgendwie auch eine Kultur hintersteht, haben wir damals dann kommerziell tatsächlich backert irgendwie das Feld. Ne? Und dann saß ich da mit einer einjährigen schlechten Ausbildung und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, plötzlich in einem der heißesten Designstudios und habe dann echt eine Menge Zeug gelernt und war auch direkt in so einer Petrischale von Design, von Kultur, von Fashion, von Musik auch am Ende des Tages. Und das war natürlich für mich ein Stück weit ein Schlaraffenland. Ne? Und so bin ich da in diese ganze Sache eigentlich reingerutscht. Ne? Also durch die Entscheidung gegen den Rockstar für Grafikdesign im weitesten Sinne. So. Mhm. Mhm.
Wenn du so durch unsere Straßen gehst und dich so umguckst und so Werbungen, Schilder, Schriften, Plakate und so Geschäfte und so siehst, was nervt dich da oder was freut dich da?
Also ich erfreue mich tatsächlich an den Brüchen und an den Sachen, die halt irgendwie Kacke sind tatsächlich. Ne? Also weil wir leben einfach in einer durchgestalteten Welt und es ist mittlerweile echt schwer, was Schlechtes zu finden, weil vieles einfach, es ist halt sehr einfach heutzutage gefälliges Design an den Mann zu bringen oder sich draußen in den Laden zu hängen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Was mich aber begeistert, sind tatsächlich so diese Bruchstellen, ne, wo dann tatsächlich dann das Schild aus den 80ern noch hängt, ne, und ein Fleischereibetrieb umgemünzt wurde in ein cooles Designbüro. Also diese Brüche zwischen alt und neu, zwischen Fehlern, die irgendwo auftauchen, das begeistert mich eigentlich. Und das finde ich dann interessant. In Zeiten von Stock-Datenbanken, von frei verfügbaren Schriften, von Crowdsourcing-Plattformen, die dir das Logo bauen für 10 Euro. Es ist einfach unheimlich schwer, was richtig Beschissenes zu finden. Mhm. Aber es ist auch super schwer, was wirklich Uniques zu finden, was irgendwie raussticht, ne? Weil einfach mittlerweile alles sehr, sehr ähnlich ist.
Mhm. Ne? Ne? Gibt es eine Marke, wo du sagst, das Design ist besonders gelungen, das gefällt dir besonders gut, und da würdest du gerne mal für arbeiten?
Oh, ich glaube, das sind auch unendliche Beispiele von Marken, die einfach geil sind, ne, wo ich auch total Bock drauf hätte. Aber also was mich halt immer schon begeistert hat, ist tatsächlich die Lufthansa. Also vom Erscheinungsbild her, das hat natürlich irgendwie auch klar so ein bisschen deutsche Designgeschichte als Hintergrund, ne, wenn man jetzt so an Otto Leicher denkt und die Kollegen von damals aus den 60ern, das ist natürlich schon ikonisch geworden letzten Endes, was da passiert ist damals, auch wenn es natürlich da jetzt vor ein paar Jahren den Rebrush gab, der meiner Meinung nach gar nicht schlecht ist. Also der wurde ja teilweise auch ein bisschen verrissen, aber das wäre auf jeden Fall eine Marke oder ein Designsystem oder eine Heritage, mit der ich mich super auseinandersetzen wollen würde mal. Und klar, also das Paradebeispiel, was ja immer genannt wird, ne, aber es wird auch zu Recht immer genannt, ist natürlich Apple am Ende des Tages, ne, wo ich denke, das ist halt so vom Produkt übers Design bis zur Architektur einfach so ein in sich geschlossener Kosmos, der einfach spannend ist, immer noch. Ne? Also auch wenn man das schon tausendmal gehört hat. Ne? Ansonsten, ehrlich gesagt, ne, also kommt da bei mir jetzt auch wieder so ein bisschen so der Punker raus. Ne? Also ich habe, glaube ich, so gar keine Angst vor irgendwas. Ne? Ich finde, glaube ich, auch Chancen im vermeintlich Kleinen. Und ich denke, dass es jede Marke oder jedes Produkt fast schon wert ist, da mal drüber nachzudenken, ob man da nicht vielleicht jedes oder was anderes verbessern könnte oder das nochmal neu denken kann. Mhm. Design ist halt ein Prozess, ne? Also es hört ja niemals auf.
Bist du eigentlich ein CI-Nazi?
Also Nazi grundsätzlich niemals. In keiner Art und Weise will ich jemals als Nazi betitelt werden. Ich habe es ja jetzt auch schon erwähnt, ich mag Brüche, ich mag Sachen, die auch mal herausfordernd sind und wehtun. Ich bin ein Riesenfreund von der Corporate Identity und ich finde, gute Corporate Identity muss auch Brüche zulassen. Dann ist es eine gute. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich große Schwierigkeiten, in einem Konzern wie der Lufthansa mich zurechtzufinden, weil natürlich deren Corporate Identity das dickste Buch der Welt ist, gehe ich mal von aus. Das heißt, der Freiraum, sich da auf so einer Marke auszutoben, wird wahrscheinlich marginal sein, denke ich mal. Vermute ich mal, ohne es zu wissen. Nein, ich bin kein CI-Nazi. Überhaupt nicht. Ich mag neu denken, ich mag Sachen kaputt machen, ich mag Sachen neu zusammenstecken. Es muss nur gewährleistet sein, dass der Markenkern natürlich bestehen bleibt und dass es einen Wiedererkennungswert gibt, weil sonst haben wir unseren Job nicht gut gemacht. Ja.
Diese Konstanz einfach, ne? Dieses
Voll.
wiedererkennbar bleiben, in jedem Element sozusagen irgendwie zugehörig zu sein, ist ja wahrscheinlich doch sehr, sehr wichtig in diesem ganzen Rauschen.
Voll. Also wir haben ja heutzutage auch wenig Konstanz. Ne? Also wir sind ja einfach sehr, sehr schnelllebig geworden. Ne? Ich will jetzt gar nicht wie der alte weiße Mann klingen, ne? Aber durch die neuen Medien, das Internet, die Aufmerksamkeitsspanne, die uns alle umgibt, also die Verfügbarkeit von Dingen, wir brauchen ja immer die neuen Reize. Und wirklich mutig ist eine Marke heutzutage, wenn sie ja Konstanz beweist und einfach das durchzieht und kohärent bleibt irgendwie am Ende des Tages. Ne? Ich glaube, dann hat man eine Chance auch tatsächlich da rauszustechen, oder? Also das ist einfach, also schau dir Coca-Cola und Pepsi an. Also das ist so das Paradebeispiel, was man immer gerne so eine Designhochschule rausholt. Ne? Aber Coca-Cola, das Logo, was sich halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast kaum verändert hat, nie und einfach ikonisch geworden ist. Und Pepsi als die Angreifermarke natürlich dann, ja, Coca-Cola zwischendurch überholt hat natürlich in den 80er, 90er mit Michael Jackson und Co., aber im Design einfach da ständig sich verändert hat und man heute, glaube ich, nicht mal eben so das Logo hinzeichnen würde. Ne? Also frag dich jetzt heute, die können das nicht hinzeichnen.
Also das
Ne?
Coca-Cola-Logo ist auch sehr schwer zu zeichnen, aber aber es ist sehr,
Ja.
sehr wiedererkennbar. Kannst du mir das
Absolut.
mal so ein bisschen erklären? Also wenn man dabei ist, dann ist ja so ein Rebranding einer großen Marke ultra heikel und ein Riesending und zieht sich über Monate hin. Nach außen ist es oft so, dass man sich denkt, jetzt hat diese Marke ein Rebranding, ein aufwendiges, sehr teures Rebranding erfahren und dann siehst du den neuen Claim oder die neue Schrift und das neue Logo und es ist so, ja, okay. Die Striche sind ein bisschen dünner und der Schriftschnitt hat sich leicht verändert und dafür waren jetzt mehrere Millionen Euro fällig. Neulich war mal wieder so ein Fall. Ich glaube, da hat sich die CI des Bundestages oder eines Bundesministeriums verändert und es gab natürlich einen relativen Aufschrei sozusagen auf Twitter und in der Presse. Dafür werden jetzt Steuergelder verwendet. Kannst du mal so ein bisschen den Laien daran führen, wieso das so ein kompliziertes Unterfangen ist?
Absolut. Also das ist vollkommen zu Recht schwer verständlich nach außen hin. Ne? Wenn ich jetzt in der Presse lese, da wurde jetzt ein öffentlicher Träger oder ein Amt oder auch ein kommerzielles Unternehmen jetzt mit einer neuen CI ausgestattet und das hat jetzt irgendwie mehrere Millionen Euro gekostet, da fragt man sich natürlich schon so, ey, warum denn? Ne? Da wurde jetzt irgendwie die Schrift ein bisschen dünner gemacht. Das hätte ja mein Sohn machen können. Ne? Das ist immer die Argumentation, die dann gerne mal rausgeholt wird. Da steckt aber einfach unglaublich viel Detailtiefe drin. Ne? Wenn du dir jetzt einfach mal die Fülle an Touchpoints vor Augen führst, die heute bedient werden müssen durch den Corporate Design, ne, das ist halt einfach mannigfaltig. Und jetzt bleiben wir mal beim Beispiel der Lufthansa. Ne? Das ist ja nicht nur der Flieger, das ist halt auch nicht nur das Ticket. Da geht es ja vom Schalter bis zur Schokolade, bis zum Kofferanhänger, bis zur Online-Buchung, bis zur E-Mail, bis zum Header, bis zum Newsletter. Es gibt einfach so mannigfaltige Touchpoints, wo Menschen mit der Marke in Berührung kommen, die ja alle irgendwie berücksichtigt werden müssen. Ne? Und die alle auch auf verschiedenen Endgeräten, in verschiedenen Szenarien bedient werden müssen. Und dann kommt noch das ganze Thema Internationalität dazu, ne? Dass natürlich dann in anderen Kulturkreisen vielleicht manche Dinge einfach nicht gezeigt werden können oder anders gezeigt werden müssen oder Farben anders belegt sind oder weil der Wettbewerber plötzlich dann die gleiche Farbe hat. Ne? Und das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen. Warum so ein Prozess sehr lange dauert. Und zum anderen ist natürlich auch das ganze Thema Testing ein sehr, sehr schwieriges. Ne? Du hast ja extrem viele Stakeholder auf Kundenseite natürlich auch, die dann auch alle mitreden wollen. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass da Sachen zerredet werden, aber zu Recht kommen ja da auch öfters dann Änderungswünsche im Prozess auf. Und das ist einfach ein Prozess, der ewig lange dauert und es steckt echt eine Menge Arbeit hinter. So, und das darf man nicht unterschätzen. Absolut.
Ich war mal genau in dem Moment dabei am Hannoveraner Bahnhof. schaut dann auf diesen Funkturm, wo die riesigen VW-Logos hängen. 4 VW-Logos in jede Himmelsrichtung. 1, die sind ungefähr so 10 Meter hoch oder so. Und ich war genau in dem Moment, hat er mein ICE da gehalten, als dieses riesige Logo von dem alten VW-Logo, das also etwas knubbelig war, zu einem neuen, sehr minimalistischen 2D-Logo getauscht wurde. Mhm. Und mir ging es in dem Moment so, dass ich dachte so, okay, sieht irgendwie erstmal unbeeindruckend aus. Und oftmals geht es mir dann so, dass ich, wenn ich nach 2 Monaten nochmal drauf schaue und es mir überall begegnet, dass ich dann denke, okay, doch, ist doch, entspricht doch dem Zeitgeist und ist doch irgendwie richtig. Und das ist wahrscheinlich auch eine Qualität von so unaufdringlichem minimalistischem Design, dass man diese langfristige, subkutane Wirkung irgendwie antizipiert, oder?
Voll. Aber es hat natürlich am Ende des Tages auch irgendwo, ja, so eine kulturelle Dimension irgendwie. Ne? Was verbinde ich denn jetzt mit diesem Logo, wenn ich das da hängen sehe? Oder was verbinde ich denn mit diesem Erscheinungsbild? Ruft das jetzt irgendwie eine Kindheitserinnerung hervor? Oder also das ist, glaube ich, so abseits des formal Ästhetischen, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ja, der Strich gefällt mir und der ist im richtigen Winkel und das funktioniert alles wunderbar. Ne, da sind wir jetzt wieder so bei dem, ich sag mal, beim deutschen Weg, ne, der so nach Konzept geht und der dann auch total richtig ist und das ist auch alles total skalierbar auf alle Touchpoints, alle Medien, auch im Mobile Newsletter sieht das Logo noch super aus. Das ist so das eine. Aber es muss ja irgendwie auch was anderes ansprechen in dir als Konsument, also als Mensch. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, ne, du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ne, das knubbelige Logo, da hört man ja schon raus. Ne? Da hast du anscheinend eine Verbindung in die Vergangenheit oder hast vielleicht selber mal so ein Auto gehabt, ne, und erinnerst dich dann an deinen ersten Ferienausflug oder an das erste Campingwochenende mit dem Bulli oder keine Ahnung, was das für Assoziationen sind, die dann hervorgerufen werden. Das darf man, glaube ich, bei so Redesigns nicht unterschätzen, ne? Wie viele Menschen da draußen sitzen und dann eigentlich vom Kopf gestoßen werden, weil die Lieblingsmarke oder der gewonnene Partner, und das sind ja Marken im Idealfall, ne? Deswegen bleiben wir ja manchen Marken auch sehr treu in unserem Leben, dass das natürlich auch ein Kopfstoß sein kann oder im schlimmsten Fall halt dann auch so eine Abkehr bedeutet, ne? Wenn man dann sagt, so, ich fühle mich ja nicht mehr wohl oder nicht mehr aufgehoben.
Wir haben den Image-Dokumentarfilm zum Redesign der Lufthansa vor ein paar Jahren gemacht und haben das so ganz, ganz eng begleitet. Und im Zuge des Redesigns wurde die Farbe Gelb in der Lufthansa ganz stark zurückgenommen und war kaum mehr irgendwo präsent. Und ich weiß noch, dass das einen riesen Aufschrei in der Belegschaft gab. Es gab einfach mit diesem Gelb ein extremes Identifikationspotenzial quasi, sodass der Designer in unserem Film am Ende, das mussten wir unbedingt drin haben, gesagt hat, wir würden das Gelb niemals aufgeben. Das war, war so wichtig, dass es sozusagen auch gegenüber außen und gegenüber der Belegschaft kommuniziert werden musste, dass das Gelb der Lufthansa auf keinen Fall verschwindet, sondern nur an besonders wichtigen Stellen nochmal auftaucht. Und daran merkt man, glaube ich, wie tief verwurzelt auch so ein großes Design bei den Menschen sein kann. Ne? Und jetzt, nach ein paar Jahren mit dem neuen Design, muss man schon sagen, es sieht schon modern und trotzdem klassisch aus, finde ich.
Finde ich total. Also ich war erst vor kurzem auch in Amerika und habe da meinen Bruder besucht und bin dann in Chicago umgestiegen. Und das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr fucking großer Flughafen am Ende des Tages, ne? Wo man echt in Berührung kommt, nicht nur mit vielen Menschen, sondern auch mit verschiedenen Marken und vor allen Dingen auch mit vielen verschiedenen Airlines. Und wir sind tatsächlich Lufthansa geflogen und das sticht dann schon heraus als so ein Premium-Anbieter irgendwie, ne? Und da würde ich tatsächlich auch schon fast wieder sagen, da erkennt man dann plötzlich auch eine deutsche Airline. Ne? Also zwischen diesen ganzen internationalen Dingern aus Asien oder Südamerika, die auch alle ihre Berechtigung haben, die auch irgendwie total spannend waren zu beobachten. Aber der Kranich war dann doch schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Heimat, ne? Aber es war dann irgendwie schon so, Premium und auf jeden Fall deutsch. Ne?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben hauptsächlich Designgeschichte. Also weil eigentlich ist es ja so, wir haben ja wirklich eine sehr bedeutende historische Designgeschichte in Deutschland, wenn man sich mal so Bauhaus oder Dieter Rams oder du hast auch Otto Eicher angesprochen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, deutsches Design gibt's gar nicht mehr so richtig. Oder vielleicht erkennen wir es auch nicht, weil wir drin leben. Kannst du beschreiben, was deutsches Design ist?
Ich glaube, ich würde da ein Stück weit zustimmen. Ich glaube, wir leben tatsächlich Designgeschichte. Also es ist natürlich mal einfach, das zu sagen, ne? Aber ich glaube, wir sitzen halt irgendwie auf den Schultern von Giganten irgendwie am Ende des Tages. Ne? Also natürlich ist das Bauhaus einfach eine absolut prägende Schule und eine prägende Überzeugung letzten Endes gewesen, ne, was damals da, also alleine durch die Schulform schon gegründet wurde. Ne, und ich glaube, wir haben es da ein Stück weit ausgeruht, ohne das jetzt angreifend oder zu aggressiv zu meinen. Aber ich glaube, das deutsche Design, was man so international zuletzt wahrgenommen hat, ist tatsächlich so die Arbeit dann von dem Dieter Rahms, mhm, der dann für Braun natürlich die Blaupause für Apple geliefert hat. Wenn ich jetzt aber heute so mir zeitgenössisches Grafikdesign anschaue, Gebrauchsgrafik, Werbung, würde ich sagen, gibt es viel eher einen skandinavischen Stil, einen schweizerischen Stil, ganz klar die US-Amerikaner, ganz klar Südamerika, Brasilien vorneweg. Aus Deutschland ist es halt echt schwierig geworden. Ne? Und
wieso ist es so? Also was glaubst du, wieso ist es so, naja, langweilig in Deutschland, was Design angeht?
Ja, ich würde es gar nicht unbedingt langweilig nennen, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Ne? Also es sticht wenig heraus, es ist immer sehr brav, es ist sehr wohl überlegt. Und ich glaube, das ist so ein Produkt am Ende, zum einen natürlich durch die Ausbildung letzten Endes, die bei uns doch schon sehr, sehr stringent durchgezogen wird auch. Ne? Also dass das Design-Theorie-Konzept, dass das sehr wohl überlegte und sehr messbare Ergebnis am Ende einfach mehr zählt als das Produkt selber. Ne? Und ich glaube, das ist in anderen Ländern anders. Ne? Also schauen wir nach Skandinavien. Ne? Also nicht, dass da jetzt Daten oder messbare Ergebnisse nichts wert wären, ne? Aber da überzeugt dann auch mal einfach eine coole Grafik. Und alle sagen, ja, die ist geil, das machen wir jetzt so. Ne? Und gucken mal erst im zweiten Schritt, ob das Ding jetzt irgendwie fliegt. Da würde ich mir echt wünschen, dass wir da ein bisschen mutiger werden.
Kommen wir mal vom deutschen Design zum Punkrock.
Nichts lieber als das.
Du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, das ist ja auch so deine Herkunft ein bisschen. Was können wir denn eigentlich von Bands in Sachen Design lernen?
Ich glaube, Bands sind eigentlich perfekte Markenbeispiele, wenn man sich das heute mal so anguckt, was da so passiert auch. Das ist höchst spannend und höchst interessant, ne? Wie es sich eine Band wie Rammstein irgendwie vermarktet.
Eine kleine Anmerkung von mir an dieser Stelle. Wir haben dieses Interview noch vor den Geschehnissen rund um die Vorwürfe an Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgenommen. Sonst hätte Felix da sicher anders Bezug darauf genommen. Aber da es hier wirklich ausschließlich um die Marke Rammstein und das Design geht, fanden wir es legitim, das an dieser Stelle einfach so drin zu lassen. Weiter geht's mit dem Interview.
Also vom Sound her über das Packaging bis zum Bühnenauftritt bis zum Merchandise ist das natürlich eine eigene Brand geworden, das Merchandise. Mhm. Also vielleicht geht's auch gar nicht mehr so um die Musik, sondern eigentlich ums andere, um den Auftritt als solches. Aber ich glaube, was wir da lernen können, wenn ich jetzt mal auf die Punkband zurückgehe und jetzt mal Rammstein außen vor lasse, ist der Mut, ne, einfach Dinge zu tun. Ne? Also ich erinnere mich an Bands, in denen ich selber gespielt habe, wo uns einfach dann ein Instrument gefehlt hat und keiner konnte Bass spielen und dann hat einfach irgendjemand sich einen Bass genommen. Und dann war das nach einem Tag dann auch klar, dass die Person dann Bass spielt. Ne? Und das Wichtigste war natürlich dann relativ schnell irgendwo aufzutreten und irgendwie das Licht der Welt zu erblicken. Und ich glaube, das ist auch was mich zumindest persönlich irgendwie antreibt. Ne? Diese Sucht nach der Bühne oder dieser Wunsch nach Auftritt. Jetzt mal abstrahiert im Sinne von, so, ich will auch, dass man meine Sachen sieht. Ne? Ich will halt, dass meine Designs oder meine Arbeit, meine Kreativität, meine Arbeit für unsere Kunden irgendwie eine Bühne bekommt irgendwo. Ne? Und ich glaube, da kann man sich eine Menge abschneiden, was Mut angeht. DIY ist, glaube ich, ein großes Thema. Heute wird es ja übersetzt mit dem Creator-Dasein. Ist ja nichts anderes als die Punker letzten Endes, die angefangen haben, mit den Boardmitteln halt irgendwie Sachen zu tun und die halt in Echtzeit rauszuballern, ne? Und sich nicht jetzt riesen Konzepte zu überlegen. So, und ich glaube, wir sind manchmal zu konzepthörig und sollten, glaube ich, einfach mehr machen. So.
Ich finde ehrlich gesagt auch, dass Musik immer noch ein starker Träger von gestalterischer Weiterentwicklung ist. Also wenn ich mir die Cover-Icons auf Spotify zum Beispiel anschaue von Musik, wenn ich mir auch Musikvideos immer noch anschaue, auch wenn es zwar immer mehr gibt, aber immer weniger sozusagen aufwendig gemachte Videos. Ich finde, Musik ist absolut immer noch ein Tummelbereich von starker Gestaltung.
Voll.
Wo kommt das eigentlich her?
Wo das herkommt, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, also letzten Endes haben wir, also ich glaube, mit dem Einzug des Tonträgers letzten Endes ja sofort Leute angefangen, da irgendwie auch im grafischen Bereich zu arbeiten. Also wir haben ja von den Stones gesprochen, ne? Das war dann Andy Warhol, der das Cover gemacht hat. Ne? Ich glaube, dass dieser Schulterschluss zwischen Grafikdesign, Kunst und Musik, also guckt ja Peter Saville an oder die ganzen New Wave British Bands, ne? New Order und wie sie alle heißen. Das war schon eigentlich recht früh so, glaube ich, dass halt Musik alleine natürlich antizipiert wird und gehört wird, aber das Albumcover immer schon dazugehört hat. Und das hat, glaube ich, heutzutage nochmal eine komplett neue Dimension bekommen. Also wenn wir jetzt mal über diese Musikvideos noch kommen, hast du heute natürlich nicht nur mehr Grafikdesigner, die da mithelfen, sondern auch Fashion-Designer, die dann halt, also bleiben wir mal bei Rammstein, ne, die da halt mit Balenciaga plötzlich dann irgendwelche Co-Ops machen und Balenciaga plötzlich die T-Shirts für Rammstein macht. Ne? Das heißt also, der Grafikdesigner ist halt natürlich immer noch da. Bei Rammstein war es zwischendurch so ein Gottfried Hellenwein, ne, der Künstler, der dann die Cover gemacht hat, die Fotografie gemacht hat. Das wird jetzt aber immer weiter aufgedröselt hin zu Fashion-Design, hin zu Videodesign, hin zu keine Ahnung was. Ne? Und plötzlich ist so ein Kreativprodukt irgendwie nicht mehr so ein singuläres Ding von einer Person oder von der kleinen Band. Ne? Also wo dann der Bassist das Cover malt, ne? Dann wird das fotokopiert und draufgeklebt. Sondern plötzlich ist es halt ja fast schon eine kleine Agentur.
Ja. Stefan Sagmeister zum Beispiel hat ja auch mit dem Gestalten von Plattencovern angefangen und ist jetzt einer der einflussreichsten Designer.
Klar, Talking Heads, Stones hat er ja gemacht, ich glaube sogar einen Grammy gewonnen, also muss man sich auch mal vorstellen, also einer von uns, sage ich jetzt mal so ganz, ganz großkotzig, also Stefan ist ein super Typ, ne? Aber ein Grafikdesigner, der irgendwie einen Grammy holt für die Rolling Stones irgendwie, ne? Also das ist doch schon irgendwie geil, ne? Geile Geschichte.
Hast du vielleicht noch Beispiele aus der Geschichte, wo so radikales Design den Unterschied gemacht hat, ist ganz egal, ob in der Werbung oder in der Popkultur oder sonst wo?
Ich glaube, so richtig, richtig radikal, also was mich jetzt also heute erst tatsächlich irgendwie tangiert und damals, da war ich auch vielleicht zu klein irgendwie, das war in den 80er Jahren halt Memphis, ne, also aus Italien, eine Designbewegung, eine Gruppe von Designern, die sich zusammengetan haben und sehr radikal italienische Designtradition, überhaupt Designtradition über Bord geworfen haben und wirklich Möbel geschaffen haben, wo sich heute noch die Geister dran scheiden irgendwie. Da kann man so stehen, wie man will, aber das war wirklich, glaube ich, gegen jede Norm einfach irgendwie komplett in den Garten gepisst, muss man sagen. Ja, und das war gegen jede Regel, gegen jeden ästhetischen Geschmack, gegen jedes Konzept einfach mal wirklich von hinten das Feld aufzuräumen. Und das Lustige daran ist ja, dass diese Radikalität in dem Fall von Memphis durchgezogen wurde und jetzt heute Popkultur geworden ist. Ne? Und ich glaube, so Radikalität auch im Deutschen, ne, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, das Bauhaus war natürlich auch unglaublich radikal in dem, was sie da gemacht haben zu der Zeit. Unglaublich, unglaublich radikal. Ne? Die sind verboten worden, mehrfach natürlich, und mussten umziehen und mussten emigrieren. Und ne, das hat natürlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun, aber das ist natürlich schon in dem Zusammenschluss mit dem, was da nachher passierte und auch die Art und Weise, die Lehre da neu zu erfinden, schon für Design natürlich unglaublich radikal gewesen. So.
Ich finde auch den Wert von Bauhaus, den begreift man eigentlich erst so recht, wenn man sich das alles mal wegdenkt. Wenn man sich mal eine Welt vor dem Bauhaus vorstellt, wo es sowas eigentlich so gut wie nicht gab. Es war alles verschnörkelt quasi. Ja. Es war wenig funktional, es war alles dekoriert und ich habe auch lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen, weil diese Dinge ja für uns furchtbar normal erstmal wirken, wenn man sie noch nicht durchdrungen hat. Sind halt rechtwinklig, sind halt gerade Flächen, ist halt kein Gold drauf so, ne? Und erst wenn man sich die Situation vorher mal vor Augen führt, wird einem der Wert dieser Gestaltung klar. Würdest du meine Einschätzung bestätigen, dass wir unglaublich retro-orientiert sind?
Ja.
Also um das zu illustrieren, Retro-Fonts sind gerade zum Beispiel riesig. Fonts aus den 60s oder aus den 80s. Oder alles Analoge ist wahnsinnig begehrt gerade. Man kann ja kaum noch analoge Kameras oder Platten oder so kaufen. Möbel das Gleiche. Wieso sind wir so verdammt retro-orientiert und nicht nach vorne orientiert?
Ja, ich glaube grundsätzlich, dass wir uns in Zyklen bewegen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt mal so die derzeitige Retro-Welle uns mal so vor Augen führen, ne? Stranger Things und das Revival von bestimmten Produkten, ne? Die Visualität von Verpackungen und so weiter und so fort, ne? Dann sehnen wir uns natürlich nach den 80ern. Ne? Und ich glaube, das kommt daher, dass die Kids heutzutage einfach denen fehlt ein Gefühl für Materialität und die Sehnsucht nach Sachen zum Anfassen irgendwo auch. Ne? Denk mal wieder zurück, ne? Wenn wir jetzt in die 80er denken oder in die 70er, Kraftwerk, ne? Um mal wieder aus der Musik zu kommen, da waren wir plötzlich alle Robotermenschen und Models und Computer und das war so die Sehnsucht nach dem All und nach Tron irgendwie. Ne? Das war so die Zeit, wo wir alle in die Zukunft geschaut haben und die Zukunft wäre jetzt und was machen wir? Wir drehen wieder zurück. Ne? Und also das ist glaube ich, man will immer das, was man nicht hat, sagt man ja so gerne. Ich glaube, das ist irgendwie ein Stück weit auch normal. Aber was mir tatsächlich ein bisschen fehlt und wo ich sehr darauf gespannt bin, ist wenn es denn stattfindet, ob es nochmal so eine Art Revolution im Design oder in der Gestaltung nochmal geben wird, wo wirklich radikal was Neues erfunden wird, wo wirklich nochmal nachhaltig Dinge passieren, die uns in 20 Jahren nochmal tangieren. Ob wir uns jetzt immer weiter so in Zyklen weiterbewegen und zitieren und remixen, wird es nochmal eine Art Bauhaus geben oder wird es nochmal, weiß nicht, nochmal sowas wie Kraftwerk geben können irgendwie heutzutage. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich
schwer vorstellbar, aber ich glaube auch, das Bauhaus und Kraftwerk waren vorher schwer vorstellbar.
Ja, ich bin gespannt.
Bevor es das kam. Natürlich muss ich dir jetzt an dieser Stelle die Frage stellen, die man gerade in allen Bereichen unseres Lebens in der Kommunikation stellen muss. Was ist denn jetzt mit KI? Natürlich betrifft Gestaltung und Design und das Aufkommen von Bildgeneratoren wie Midjourney betrifft uns eventuell ja ganz extrem. Wie ist denn deine Position dazu gerade? Was hast du für ein Gefühl dazu? Wie nutzt du das? Was glaubst du, wird in Zukunft mit uns dadurch passieren?
Also ich habe da grundsätzlich erstmal gar keine Angst vor und gar keine Berührungspunkte. Ne? Es gibt ja durchaus Kollegen, die dann aufschreien und sagen, so, das ist das Ende. Ne? Es gibt dann die anderen Leute, die sagen, das tangiert mich gar nicht, so ein Kack. Ne? Ich mache so weiter wie bisher. Ich bin da, glaube ich, irgendwo so ein bisschen in der Mitte tatsächlich, ganz diplomatisch. Ich merke jetzt schon, dass KI natürlich so im Arbeitsalltag, ne, wir reden ja jetzt nicht nur über Midjourney oder sowas, wir reden ja auch über eine neue Version von Photoshop, ne, die letzten Endes durch KI natürlich da Möglichkeiten bietet, in der Retusche einfach eine Menge Zeit zu sparen. Ne? Und deswegen bin ich da jetzt grundsätzlich schon mal super positiv eingestellt, wenn ich weiß, dass unsere Art-Direktoren nicht mehr 8 Stunden lang irgendwie irgendwelche Sachen freistellen müssen, sondern dass die KI letzten Endes so schlau ist, dass das per Knopfdruck passieren kann, sodass meine Designer dann letzten Endes wieder mehr Zeit haben, vielleicht über andere Dinge nachzudenken. Ne? Also insofern Chapeau und sehr gerne her damit. Wenn ich jetzt mir so den aktuellen Trend gerade anschaue, du hast gerade gesagt, Midjourney und Co., was so das Visuelle angeht, bin ich jetzt schon nach wenigen Wochen schon extrem satt. Ne? Also ich habe schon jetzt das Gefühl, also wäre das jetzt die Visualität, die da herauskommt, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen. Ich bin gelangweilt ein Stück weit durch die Perfektion und durch die Sachen, die da möglich sind, was ja ohne Frage Wahnsinn ist, ne? Und ohne Frage beeindruckend ist, was da passiert. Aber bringt uns das irgendwie groß weiter in der Ästhetik oder in einem gesellschaftlichen Kontext? Da würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Ne? Im Arbeitsalltag unterschreibe ich das sofort. Ne? Es wird aber, glaube ich, auf absehbare Zeit auch jetzt niemals einen guten Gestalter ersetzen können. Einfach niemals. Das glaube ich nicht.
Machst du dir auch um die Kreativität keine Sorgen?
Doch, ich bin per se schwer in Sorge, was Kreativität als solches angeht. Natürlich verleiten solche Tools dann dazu, recht schnell auf den Knopf zu drücken, ne, und recht schnell das perfekte Bild, was dann entsteht, zu nehmen. Und ich glaube halt, dass dieses Prozessuale und das Beißen, Kratzen, Überwerfen, in Frage stellen, Scheitern, da einfach umgangen wird ein Stück weit. Ne? Das hat dann am Ende so die erstbeste Lösung, im schlimmsten Fall, ne, die dann einfach perfekt ist, die aber im Zweifelsfall halt überhaupt gar keine Nachhaltigkeit besitzt. So, ne? Und da habe ich natürlich schon sehr große Angst vor, dass das irgendwo ja zu immer mehr Belanglosigkeit führt. Ne? Und Belanglosigkeit ist einfach der größte Feind. Ne? Und wenn alles gleich ist und alles super ist, ich meine Gott, wer will in so einer Welt leben? Ne? Also klar, perfekt ist immer schön. Aber was ja wirklich...
Wie heißt der Spruch? When too perfect, lieber Gott böse.
Absolut. Ja, genau. Wer war das mal? Namjoon June Paik war das doch.
Ja,
genau. Ne? Also für die Hörer, ne? Also Namjoon June Paik, die Ausstellung mit den 100 Umbrellas oder was war es? Ne? Oder irgendwie sowas?
Ja, also, bin mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, ganz dünnes Eis. Ja. Ich kenne nur den Spruch und den Namen.
Genau, und der hatte dann die Ausstellung mit den, ich hoffe, es waren 100 Umbrellas an der Decke der Museumshalle, und ein findiger Journalist hat danach gezählt und dann festgestellt, es waren nur 98 oder 99.
Das war tatsächlich. Wir gucken nach und liefern es für die Shownotes.
Auf jeden Fall.
Da sind wir so bei diesem Moment Inspiration. Wie funktioniert Inspiration bei dir? Also woher kommen deine Ideen? Woher kommen Gestaltungsideen? Was saugst du so in dich auf quasi, um es später an anderer Stelle wieder ausspucken zu können in anderer Form? Wie funktioniert das bei dir?
Das ist so eine Frage, die man, glaube ich, auch sehr, sehr vielschichtig beantworten kann. Im Wesentlichen gibt es ja meiner Meinung nach 2 Lager. Ne? Die einen sind halt sehr akademisch unterwegs. Ne? Die haben halt da ihren Prozess und haben ihre Schablone, ihr Briefing, ihre Checkliste, die sie abarbeiten, bis sie dann halt irgendwann mal so zu einer Idee geführt werden, ne? Weil die quasi schon auf dem Tablett liegt durch das Briefing oder durch den Prozess. Und es gibt halt die Chaoten, glaube ich, ne, die einfach loslegen und nach dem Loslegen merken, dass da irgendwo eine Idee verborgen liegt und dann anfangen, an dem Ding zu schrauben. So. Und ich persönlich glaube, ich bin eher einer der zweiten Gattung. Bin da, glaube ich, weniger derjenige, der da sehr akademisch rangeht, als derjenige, der, glaube ich, eher ja, wie ein Künstler, wie ein Musiker, glaube ich, im Proberaum anfängt zu jammen. Ne? Also wenn du jetzt mal schaust in der Musikgeschichte, gibt es da auch so zwei Lager. Ne? Also zum einen so Public Enemy, ne, die hat einfach ganz, ganz wenig Material in den Anfangszeiten hatten. Ne? Die hat nur eine Drum Machine und bestenfalls einen kleinen Sampler und eine Platte. Ne? Und die mussten sich natürlich im Vorfeld ganz, ganz genau überlegen, ne? Welcher Beat ist jetzt wie und wann kommt das Sample, weil die halt einfach gar kein Studio hatten. Ne? Da gibt es also Partituren in Anführungszeichen, die kannst du dir heute noch angucken, da flippst du aus. Ne? Also da sitzt jeder Beat genau auf dem Takt, ne? Und das war perfekt durchgestylt. Und auf einer Seite hast du dann so ein Lager wie die Beastie Boys, ne? Die halt genauso, wie ich jetzt letzten Endes auch, ne? Einfach angefangen haben, irgendwie das Zeug zu machen und dann sich ein halbes Jahr im Studio verkochen haben, das wieder zu bereinigen, ne? Und die Idee rauszuarbeiten, die eigentlich dann so aus dem Impuls heraus gekommen ist. Ne? Und ich glaube, dieses Impulsive ist tatsächlich das, was mich so ein bisschen umtreibt und was ich manchmal heute so ein bisschen auch vermisse, so im täglichen Doing.
Nutzt du sowas wie Kreativmethoden? Also, dass du, wenn du feststeckst zum Beispiel oder wenn du am Anfang eines Prozesses stehst, dass du erstmal tatsächlich verschiedene Methoden hast, um auf einen Gedanken zu kommen, auf eine Idee zu kommen? Oder ist das alles bei dir intuitiv?
Es gibt schon, glaube ich, Methoden, die ich auch irgendwo anwende, teilweise eher unbewusst. Also es ist jetzt selten so, dass ich mich hinsetze mit einem Stift und einem Papier und dann Methode X aus der Schublade ziehe oder das Schema F irgendwie anwende und dann passiert's. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist tatsächlich das sogenannte Brainwriting. Also das einfach das leere Blatt Papier zu befüllen mit einfach irgendwas. Ne? Einfach was gerade in meinem Kopf ist, ne? Und anschaut, dann irgendwo einen Faden erkennen lässt oder eine Idee erkennen lässt. Das ist sicherlich was ich auch gerne tue. Allerdings, ich glaube zum Beispiel, dass keine gute Idee jemals aus einem Brainstorming entstanden ist. Ne? Also dieses, ich schließe mich jetzt ein mit drei Leuten um 17 Uhr und jetzt müssen wir mal so. Das glaube ich nicht, dass das, also ich persönlich kann da jedenfalls nicht nach 22 Jahren sagen, dass da jemals irgendwas draus geworden wäre. Ne? Damit meine ich aber gar nicht den Dialog finde ich eigentlich super, ne, mit anderen Leuten zu sprechen, und das ist eigentlich auch das, was ich dann als so eine andere Methode sehen würde. Ne? Also dieses sich schon reindenken in die Materie. Ich beschäftige mich immer unheimlich gerne mit den Marken und mit unseren Kunden. Das heißt, also ich setze mich da schon sehr, sehr rein und lese nicht nur das Briefing, sondern setze mich auch mit der Historie der Marke dann auseinander. Und dann hilft es tatsächlich, jemanden von außen reinzunehmen, der oder die halt gar nicht in diesem Prozess involviert ist. Das kann dann die Freundin sein oder teilweise auch meine Tochter, ne, mit 10 Jahren, ne, wo ich dann sage, so, wie findest du denn das Kaugummi? Ne? Und plötzlich redet man dann über Kaugummis oder den Geschmack von Eistee oder was auch immer dann nachher so Sache ist. Und das ist tatsächlich öfters ein Katalysator als das Schema F.
Wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten und die Frage ist ja auch ein bisschen offen. Trotzdem, was siehst du denn gerade für Trends im Design? Es gab ja so, ich weiß nicht, ob der immer noch besteht oder ob der schon wieder vorbei ist, dieser Trend zum 2D, zum Minimalismus, nachdem vorher die Marken erstmal ins 3D gegangen sind. So vom Klassischen gab es so auf jeden Fall diese Welle in den 90ern, 2000ern, wo alles so shiny 3D wurde und es für alle Augen ganz spannend war, auf einmal so ein Logo auch drehen zu können und so eine Geschichte. Und danach sind wir jetzt in eine Welt gekommen, wo alles wieder sehr reduziert, so sehr flächig, sehr minimalistisch geworden ist. Hält das noch an? Ist das vorbei? Gibt es andere Trends, die man beobachten kann, oder lässt sich das in dieser postmodernen Welt eigentlich gar nicht mehr sagen?
Ich finde es schwierig, da so den einen Trend wirklich zu benennen, weil ich glaube, wir sind da so fragmentiert mittlerweile und so unterwegs in unseren Nischen, in unseren Bubbles, und das ist so schnelllebig alles, dass man gar nicht sagen kann. Ich glaube, die Sehnsucht nach Reduktion oder das Flächige und das Einfache, das sehr Digitale vielleicht auch, ne, von der Optik her. Ich sehe aber auch einen sehr, sehr großen Trend oder eine Sehnsucht nach einer Haptik irgendwie auch wieder. Also ich sehe plötzlich irgendwie Designstudios, die anfangen, nicht mehr in 3D zu arbeiten, sondern plötzlich wieder anzufangen zu fotografieren und plötzlich wieder Materialien für sich entdecken, weil die halt der Meinung sind. Und ich finde, das Ergebnis gibt den Designer da recht, dass ein Stück Holz einfach besser aussieht, wenn es echt ist, als wenn ich das jetzt nachher irgendwie in Cinema 4D zusammensetze halt auch. Ne? Und das ist ein Trend, den ich jetzt schon so beobachte, der geht Richtung Craft. Ne? Also ganz klassische Handarbeit. Ne? Also der Designer mit dem Fotoapparat, der sich zu Hause hinsetzt und wirklich wieder anfängt, da mit dem Skalpell Sachen zu schnitzen irgendwie und danach ein Foto davon macht. Und Und das finde ich ehrlich gesagt geil. Also wenn das jetzt ein Trend werden würde, ich würde mich sehr freuen. Und mal gucken, was das wird.
Gibt es eigentlich Farben, die eine Konjunktur haben? Also die kommen und gehen und so? Ich weiß ja, es gibt ja diese Pantone, legt ja immer so die Trendfarben und so fest. Ist das eigentlich alles Quatsch? Oder glaubst du, dass auch Farben so eine Konjunktur quasi haben?
Ich glaube, das ist reines Marketing, ehrlich gesagt. Also die Farbe des Jahres, ich meine, so ein Quatsch. Also warum sollte denn jetzt irgendwie eine Farbe dieses Jahr irgendwie eine Relevanz besitzen, nächstes Jahr nicht mehr und die andere dann nächstes Jahr? Also fair enough, ne? Also da war jetzt auch gar nicht als böse gemeint, aber ich glaube, das ist halt eher Humbug und dient dann eher so das Unterfüttern des eigenen Mythos, ne? Also Grüße gehen raus an Pantone. Aber ich glaube, dass Farben, ich glaube, dass es eigentlich auch vollkommen egal ist am Ende des Tages. Ne? Also ich glaube, es gibt, alles ist erlaubt, man kann alles machen. Es gibt Sachen, die kommen immer wieder. Es gibt Sachen, die setzen sich durch. Manche Sachen sind einfach immer kacke, wie Orange zum Beispiel. Ne?
Sehr gut, dass Orange ausgerechnet die Auszeichnungsfarbe von Territory ist. Das haben wir alle zusammen uns gut ausgesucht.
Ich habe ja auch, gerade gezwinkert, das hat ja keiner gesehen.
Was würdest du denn sagen, ist die Aufgabe von Design in der Werbung, in unserem Feld?
Da streiten sich, glaube ich, mittlerweile ganz, ganz hart die Menschen drum, was denn da die Aufgabe sein soll. Weil ich glaube, Design ist mittlerweile ja nicht zu einem Schimpfwort verkommen, aber es ist halt oft jetzt schon so, dass das, damit ist das Schönmachen gemeint. Ne? Also es geht darum, halt irgendwie eine bestehende Idee oder ein bestehendes Konzept halt einfach anzumalen und das mit einem sehr geringen Budget unter Zeitdruck. Ich glaube aber, dass Design eigentlich viel mehr ist als das, naturgemäß. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Design natürlich auch zur Identitätsfindung beiträgt. Ne? Also das, was jetzt eine Konnotation mit einer Marke ausgedrückt werden soll oder welche Historie eine Marke irgendwie besitzt oder eine Positionierung am Markt irgendwie auch mit sich bringt. Ne? Da hat natürlich eine Farbwahl einen großen Einfluss, ne? Oder welche Art von Typografie ich nutze. Ne? Da geht es nicht mehr um Schönmachen, sondern da geht es natürlich auch, den Markenkern nach außen zu tragen und sichtbar zu machen. Ne? Und das bedeutet halt manchmal auch ein bisschen Zeit, das bedeutet auch ein bisschen Auseinandersetzen mit der Materie auch. Und das ist jetzt leider, muss man ganz ehrlich sagen, bei vielen Agenturen international sind Designer da so das letzte Glied in der Kette geworden. Und Design ist ja nicht nur das Bild, sondern es ist noch viel mehr als das. Ne? Also es ist ja tatsächlich irgendwie auf ein Gesamtkonzept vielleicht. Ne?
Warum glaubst du, ist es so, dass das Design nicht so einen großen Stellenwert mehr hat?
Ich glaube, Design ist vor allen Dingen auch ein Kostenfaktor irgendwo, der gerne wegrationalisiert wird. Ne? Und ich glaube halt, dass wir in einer Zeit leben, wo natürlich Geld eine große Rolle spielt und Design so das Gewerk ist, was am schwersten zu verargumentieren ist. Ne? Also ich glaube, dass du natürlich sehr gerne bereit bist, Software zu kaufen oder Lizenzen zu kaufen, um halt damit was zu tun, wenn es messbar ist am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, der messbare Wert von gutem Design, der ist halt nicht so klar einfach. Ne? Das kann man natürlich, das ist aber manchmal nicht so einfach. Ne? Da gibt es halt dann auch Studien zu und natürlich auch große Befragungen und Marfos und hast nicht gesehen, das dauert immer, das kostet dann auch immer extra. Und ich glaube, dass in Zeiten von Preisdruck, in denen wir uns ja ganz klar gerade befinden, das einfach ein leichtes Opfer ist, ne? Am Ende dann zu sagen, okay, dann sparen wir vielleicht so am durchdachten, langlebigen Design und machen dann doch vielleicht das Schema F oder kaufen uns hier das eine Bild, ne, in der Bilddatenbank oder nehmen das von letztem Jahr nochmal. Ne. Das passiert dann leider, manchmal auch zu Recht, aber es passiert leider zu oft, meiner Meinung nach. Ne.
Und wenn jetzt jemand anfangen möchte, ja, also wenn jemand als Designer oder Art Director in der Werbung einsteigen möchte, was würdest denn du so für den Anfang empfehlen?
Also ich glaube schon, dass da, also wenn wir jetzt über das Anfangen als solches sprechen, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, irgendeine Art von Ausbildung zu machen, um halt wirklich, und das merkt man ja auch hier in unserem Talk gerade, zu wissen, auf was man sich referenziert und zu wissen, wo man herkommt und was wirklich eine Marke ausmacht, muss man, glaube ich, das Handwerk irgendwo lernen. So, und da führt einfach nach wie vor kein Weg dran vorbei. Auch in Zeiten von KI, ne, einfach mal zu wissen, wie man eine Schrift setzt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die lernt man am besten von der Pike auf, weil in der Agentur lernst du es später nicht mehr. Ne? In der Agentur geht es nachher darum, ums Anwenden und ums Verbinden von Dingen und das Umsetzen. Ich glaube, da wirst du nicht mehr viel Zeitraum haben, dich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber ich würde auf jeden Fall schauen, und das habe ich ehrlich gesagt in meiner Vita auch gemacht, ich würde schauen, möglichst viel Input zu bekommen in den ersten Jahren und möglichst viel vielleicht sogar zu wechseln. darf ich gar nicht sagen, ne? Aber im Endeffekt glaube ich, je mehr Input man bekommt und je mehr man mit verschiedenen Leuten zu tun hat, desto besser ist das für die eigene Karriere.
Und wenn du unseren Hörern am Ende noch ein paar Tipps geben willst zur Vertiefung der Materie, so ein bisschen zur Inspiration oder zur Unterhaltung, hast du ein paar Tipps, wo die Hörer hinsurfen können? Podcasts, Bücher, Filme, Musik, alles Mögliche.
Hier auf dem Tisch liegen 3 Bücher tatsächlich, die ich mal reinschmeißen würde. Das ist zum einen Creative Quest von Questlove. Manche Leute kennen ihn als den Schlagzeuger von The Roots. Tolles Buch über den Kreativprozess im weitesten Sinne. Das gleiche, nur anders, gibt es jetzt ganz neu, auch aus dem Musikkontext von Rick Rubin, ein Produzent, der nicht nur für Johnny Cash und Slayer, sondern auch für die Beastie Boys gearbeitet hat. Das Buch heißt The Creative Act. Das hat so eine sehr leicht, metaphysische Komponente. Ich finde es aber eigentlich ganz cool. Also es lohnt sich mal, auch so die Seite von Kreativität mal anzuschauen. Und definitiv eins von den Büchern, was einfach seit Jahren, glaube ich, auch alle irgendwie unter dem Kopfkessel liegen haben, ist halt Momentum von Jean-Rémy von Matt und Jean-Rémy und Holger, natürlich super Ding. Ansonsten, ehrlich gesagt, die Blogs und die Unsurf-Station, die kennt jeder selbst. Also da gibt es, glaube ich, mittlerweile so viele, da möchte ich jetzt nicht meinen väterlichen Tipp raushauen.
Okay. Alles klar, Felix. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir packen euch wie immer die Links, über die wir gesprochen haben, in die Shownotes. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Und eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er sehr gut zu uns passt, dann besucht doch bitte einfach die Seite karriere.territory.de. Da findet ihr alle unsere aktuellen Stellenausschreibungen und auch alles, was ihr sonst so über das Arbeiten bei Territory noch wissen müsst. Wir freuen uns da über euren Besuch. Und in 2 Wochen geht es weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.